Ich lade euch ein, mit aufzuschlagen, das Lukas-Evangelium, Kapitel 15, eine ganz bekannte Geschichte, Lukas 15, 11 bis 32. Lukas 15, 11 bis 32. Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier vor Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Vater im Himmel, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Und wir danken dir für dieses Gleichnis. Und manchmal fällt es uns schwer, dich zu hören, wenn wir Texte lesen, die wir so gut kennen oder so gut zu kennen meinen. Und deshalb bete ich, dass du uns bewahrst vor so einer wissenden Haltung, dass wir denken: Ach, kenne ich schon alles. Ist mir nichts Neues. Sondern dass wir Neues von deinem Wort erwarten. Und ich bete für mich, dass du mich bewahrst davor, dass ich die Geschichte irgendwie aufpeppen und irgendwie neu und relevant machen will. Und deinem Wort nicht vertraue, dass es mächtig ist. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für diese wunderbare Vaterliebe, die uns hier begegnet in diesem Gleichnis. Und Vater, ich bete, dass du zu uns redest durch dein Wort. Dass du uns deine Vaterliebe offenbarst. Amen. Ja, seine wunderbare Vaterliebe, die zeigt Gott uns in diesem Gleichnis, und die wollen wir uns anschauen. Man kann ja dieses Gleichnis aus ganz vielen Blickwinkeln anschauen, auch das ganze Kapitel 15, die Gleichnisse vorher, das gehört eigentlich alles zusammen. Aber wir wollen darauf schauen, wie ist der Vater? Wie ist der Vater? Wie wird Gott hier dargestellt? Ich habe das Gefühl manchmal, dass es bei Christen irgendwo hakt, wenn sie das aus dem Blick verlieren. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann hängen wir uns an irgendwelche Lehrkonzepte oder an irgendwelche ethischen Prinzipien oder an irgendwelche Kraftwirkungen oder Erfahrungen. Und das können alles gute Dinge sein. Aber wenn wir den Vater selbst aus dem Blick verlieren dabei, oder der nur noch sozusagen Mittel zum Zweck ist dabei, dann wird es schief. Dann kommen wir irgendwo auf einen komischen Weg. Weil er der ist, um den sich alles dreht. Weil er der ist, in dessen Gemeinschaft wir gerufen sind, in dessen Familie wir gerufen sind. Wir sind nicht gerufen zu irgendeinem Lebensstil, wo er uns dazu hilft. So, und wenn wir das dann alleine, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dann brauchen wir ihn ja nicht mehr. Sondern wir sind gerufen, seine Kinder zu sein, seine Nachfolger zu sein. Und wir wollen jetzt nicht in allen Details hier diese Geschichte auslegen, das machen wir gerne ein andermal, sondern vier Dinge anschauen, die Jesus uns über den Vater lehrt. Die Liebe des Vaters ist die versorgt. Die Liebe des Vaters lässt uns Freiheit zu wählen. Die Liebe des Vaters bringt zurecht. Und die Liebe des Vaters ruft uns in die Gemeinschaft. Die Liebe des Vaters versorgt. Der Vater sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Da, wo sein Sohn ihm lauter Vorwürfe und Beleidigungen entgegenschleudert, da zeigt der Vater seinen Reichtum und seine Großzügigkeit. Und wir müssen wirklich, wenn wir das Gleichnis verstehen wollen, glaube ich, verstehen, in was für einer Szenerie das hier stattfindet. Wir kennen vielleicht solche Auseinandersetzungen aus der eigenen Familie, und wenn das nicht reicht, gucken wir uns irgendwelche Seifenopern an, wo sich ständig irgendwelche Familienmitglieder miteinander fetzen und das ganz normal ist und sich die Polizei auf den Hals setzen. Wir sind hier im vorderen Orient, wir sind hier vor 2000 Jahren, wir sind hier in einer ganz patriarchalen Kultur, wo die Ehre über alles geht, wo das Schlimmste, was passieren kann, Schande ist, dass man das Gesicht verliert. Und hier haben wir Söhne, die ihren Vater auf übelste Weise demütigen. Der eine, indem er das Erbe fordert und damit eigentlich sagt, du solltest eigentlich tot sein. Und der andere, indem er seinem Vater sagt, wie er seine Familie zu führen hat. Und sagt, dass er die Entscheidung des Vaters, seinen Sohn wieder aufzunehmen, verachtet. Mitten in diesen Vorwürfen und diesen Beleidigungen zeigt der Vater seinen Reichtum, seine Großzügigkeit. Und in der Missgunst und dieser Berechnung des älteren Bruders, ja, so und so viele Dienstjahre habe ich jetzt, da habe ich mir das und das verdient, dem stellt Jesus die überfließende Liebe des Vaters gegenüber. Und das erkennt auch der jüngere Sohn, als er bei den Schweinen ist, übrigens jüdische Kultur, Schweine, unreine Tiere, das ist also tiefer geht's nicht mehr. Was kommt dem Sohn in den Sinn? Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben? Selbst zu seinen Knechten ist mein Vater großzügiger als das, was ich hier in dieser vermeintlichen Freiheit erlebe. Unser Gott ist ein liebender Vater, der gerne für uns sorgt, der gerne unserem Mangel aushilft. Und er stößt da manchmal bei uns auf Widerstand. Da sagt der jüngere Sohn, gib mir den Anteil, der mir zusteht. Meinen Anteil. Ich kenne meine Rechte. Ich habe das nachgelesen, Levitikus, irgendwo heißt es, der jüngere Sohn kriegt ein Drittel. Das will ich jetzt haben. Und das war ja nicht auf der Bank, sondern das waren Ländereien, das waren Herden. Und er sagt, davon will ich jetzt einen Teil haben, den mache ich zu Geld und damit haue ich ab. Das heißt, die ganze Familie leidet ja darunter. Ich will autonom sein, sagt der jüngere Sohn. Ich will selber bestimmen. Und eigentlich wünscht er seinem Vater den Tod, wenn er das Erbe haben will. Das ist ein absoluter Skandal. Und selbst da wo er ganz am Ende ist, da will er immer noch selber sein Schicksal irgendwie wenden. Das ist mir neu aufgegangen, als ich das jetzt wieder gelesen habe, diese Geschichte. Eigentlich tut er da, als er bei den Schweinen ist, nicht Buße und sagt, ich habe meinen Vater gekränkt und so weiter. Sondern er sagt, Moment mal, hier gibt es Schweineschoten und die kriege ich noch nicht mal. Und da die Tagelöhner, die haben Brot, die Fülle. Das heißt, ich werde einer von denen, verdiene mir mein eigenes Brot. Irgendwann habe ich vielleicht genug verdient, dass ich meine Schulden zurückzahlen kann, weil ich es ja wirklich versemmelt habe. Und dann kriege ich vielleicht auch meine Rechte als Sohn wieder. Also er will sich da irgendwie aus dem Schlamassel rausziehen. Dort gibt es Brot, also es geht nicht um Versöhnung, es geht nicht um Buße. Es geht darum, da gibt es Brot und hier gibt es keins. Und dieses mache mich zu einem deiner Tagelöhner klingt erstmal wie Demut. Aber vielleicht ist es ja auch ein verkappter Stolz. Nein, ich nehme keine Geschenke an. Kennt ihr das? Vielleicht von euch selbst, vielleicht von anderen. Nee, ich nehme nichts geschenkt. Ich werde da schon selber dafür sorgen. Ich kenne das aus Gesprächen mit Leuten, die sagen, dein Jesus, ich habe das nicht nötig, dass einer für mich stirbt. Wenn ich irgendwas verbockt habe, dann soll er mir das sagen. Dann habe ich Gott auch einiges zu sagen, was er nicht so doll macht. Und dann werde ich da schon selber für gerade stehen. Mach mich zum Tagelöhner. Ich will das selber abzahlen. Ich komme schon zurecht. Gib mir einfach einen Job. Und das ist im Prinzip die gleiche Einstellung, die dieser ältere Bruder hat. Der nur halt die ganze Zeit da war und sagt, ja, ich habe mir jetzt hier einige Ansprüche erarbeitet. Er war die ganze Zeit da. Er meint, sich einen Platz beim Vater verdient zu haben und hat nie verstanden, wer der Vater ist. Jemand hat das neulich mir so gesagt, der ältere Sohn war immer im Haus des Vaters, aber er war nie beim Vater zu Hause. Er war im Haus des Vaters, aber er war nie beim Vater zu Hause. Und die Ironie hier ist, die Fülle ist nicht da, wo der in die große weite Welt zieht, der Jüngere, wo er das große Leben jetzt anstrebt, um was zu erleben. Da geht es ihm schlechter, dem großen Lebemann, als seinen eigenen Dienern früher. Das ist offensichtlich eine reiche Familie hier, die viele Diener haben und so weiter, Mastochsen und so. Das ist kein Kleinbauer. Und er stürzt so weit ab. Er bekommt die Fülle nicht da, wo er die Freiheit erwartet. Er bekommt die Fülle, der andere bekommt die Fülle auch nicht einfach durch treue Pflichterfüllung und langjährige treue Dienste. Sondern diese Fülle, die will der Vater uns schenken, die bekommen wir in der Begegnung mit ihm. Nicht indem wir jetzt denken, wir müssen irgendwelche Abenteuer suchen. Nicht indem wir denken, wir müssen immer schön brav sein und dann wird das schon klappen. Sondern wenn wir uns vom Vater finden lassen mit seiner Liebe. Er will dich beschenken. Er wartet nicht darauf, dass du erst noch irgendwelche Klimmzüge machst. Sondern er will dich beschenken. Er meint es gut mit dir. Er ist voller Liebe zu dir. Und die Frage ist, kannst du das glauben? Kannst du das annehmen? Und das kann so dieser Schritt sein, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich bringe dir mein Misstrauen, was da irgendwo rumkraucht. Und ich will dir vertrauen. So wie der jüngere Sohn immerhin doch die richtige Richtung einschlägt, wenn es da heißt, er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Die Liebe des Vaters versorgt. Aber die andere Seite, die Liebe des Vaters, lässt uns auch die Freiheit zu wählen. Ich habe es gesagt, die beiden Söhne hier halten sich total unverschämt. Allemal in der damaligen Kultur. Und der Vater, der zürnt nicht. Der Vater schlägt nicht rein. Der Vater gibt ihnen nicht irgendeine Probezeit, sondern er lässt den Jüngeren ziehen. Da wird noch nicht mal von irgendeiner Diskussion berichtet. Kann man fast denken, ist das nicht fahrlässig? Ist das nicht? Er wirbt um den Älteren. Du solltest aber, er bat, er ging heraus, ja wiederum, der Patriarch auf seiner eigenen Feier, geht raus, diskutiert da mit seinem Sohn vor den Gästen. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein. Komm doch rein, bitte, feier mit uns. Er befiehlt ihm nicht. Er wirbt um ihn. Was ist das für ein Vater? Er nimmt ihm die Entscheidung nicht ab. Die Entscheidung ist krass, wenn wir uns das vor Augen malen. Du kannst reinkommen, kannst hier fröhlich sein, kannst mit uns feiern. Oder du kannst draußen in der Nacht bleiben und grollen und schmollen. Aber es ist eine echte Entscheidung. Und die nimmt der Vater dir nicht ab. Gott schenkt uns so viel Freiheit, dass wir sogar seine Liebe ablehnen können. Und das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Das ist ein Ausdruck, dass er uns, ja, darf man das sagen, respektiert, uns kleine Würmchen. Weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Weil wir eben in seinen Augen nicht irgendwelche Würmchen sind. Und gleichzeitig ist das eine Freiheit, die mich irgendwo schaudern lässt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Da ist ein Luzifer, der Engel war, in der Herrlichkeit des Vaters und der die Freiheit hat, zu rebellieren und zu gehen und ein Drittel des Himmels mit sich zu nehmen. So wie hier der jüngere Sohn ein Drittel des Erbes mit sich nimmt und verpulvert. Diese Freiheit, die der Vater gibt, die verbietet es mir. Da, wo ich es verbocke oder wo Menschen es verbockt haben und mir dadurch wehgetan haben, dann nachträglich Gott für die Folgen verantwortlich zu machen. Ich will meine Freiheit, ich ziehe los und dann sage ich, Gott, wie konntest du das zulassen, wo ich jetzt reingeraten bin? Das funktioniert nicht. Und das sehen wir, ich will mehr über uns reden als über unsere Gesellschaft, aber in unserer Gesellschaft sehen wir es auch. Gott soll sich bitte schon raushalten und dann bitte im öffentlichen Raum möglichst nicht vorkommen. Und seine Gebote erst recht. Und wenn da einer sagt, ich glaube aber, dass das da steht, dann ist man ein gefährlicher Fundamentalist und vor solchen Leuten muss man warnen und die dürfen nirgendwo mehr auftreten. Erleben wir gerade in Marburg. Und wenn dann Gottverlassene Menschen irgendein Ding drehen, irgendeine Katastrophe verursachen, was steht dann in der Bildzeitung, Seite 1? Warum Gott? Gott schenkt uns so viel Freiheit, dass wir sogar seine Liebe ablehnen können. Und ich will sagen, wenn diese Freiheit wirklich zum Zuge kommt, das ist das Schrecklichste, was uns passieren kann, dass Gott dann sagt, dein Wille geschehe. Okay, wenn du es so möchtest, dann soll dein Wille geschehen. Dann lasse ich dich in Ruhe. Wenn ihr ohne mich leben wollt, dann bitte, dann habt ihr auch eine ganze Ewigkeit Zeit dazu. Es ist eure Wahl. Und dieses Gleichnis endet bewusst offen. Ja, es gibt ja kein richtiges Ende bei dieser Geschichte, weil Jesus uns und seine Zuhörer damals vor diese Entscheidung stellt. Da steht der ältere Bruder vor der Entscheidung, was tut er? Und das waren die Zuhörer damals, waren die ganz frommen seiner Zeit, die ein Problem damit hatten, dass Jesus die Sünder annimmt, dass er Gemeinschaft mit Menschen hatten, die nicht den tollsten Lebenswandel hatten. Und Jesus fragt, wie freut ihr euch über jeden, der kommt? Oder steht ihr schmollend vor der Tür? Und dann, wenn sie schmollen, dann steht nicht der andere vor der Tür. Sie können das nicht verhindern, dass Gott die annimmt, die Sünder. Sondern sie stehen dann vor der Tür. Das ist die Pointe dabei. Und die Frage steht im Raum an uns, wie reagiere ich? Wie nutze ich die Freiheit, die Gott mir gibt? Dass ich ihn anbete oder dass ich irgendwie mein eigenes Ding drehe? Mich an Jesus? Ja, dass ich sage, ich schaffe das schon alleine, ich brauche keine Hilfe. Oder hänge ich mich an Jesus? Ein drittes, was Jesus uns zeigt, die Liebe des Vaters bringt zurecht. In Römer 2, Vers 4 heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße, zur Umkehr leitet? Es ist Gott. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank bleibt Gott nicht bei dieser Freiheit stehen. Bei diesem zweiten Punkt, den ich hier hatte. Denn er ist nicht gleichgültig. Wenn man nur von dieser Freiheit spricht und von nichts anderem, könnte man ja auf so eine Idee kommen. Dem ist es egal. So wie Eltern, die sagen, ach, meine Kinder sollen alles mal selber entscheiden. Ich finde das toll, ich habe das auch genossen, eine liberale Erziehung, aber die hat ja ihre Grenzen. Auch wenn du gerne Drogenhändler werden möchtest, Kind, wenn das dich glücklich macht, bitteschön. Und das ist dann nicht eine Offenheit und eine Toleranz, sondern das ist dann einfach eine Verwahrlosung, meinetwegen eine Wohlstandsverwahrlosung, aber Verwahrlosung nichtsdestotrotz. Und so ist der Vater hier nicht. Dem ist es nicht egal, der ist nicht gleichgültig. Sondern dem Vater hier in dem Gleichnis, dem bricht es das Herz. Es heißt, als der Sohn dann umkehrt, dass der Vater ihn von Ferne schon sieht. Und das setzt ja voraus, dass der geguckt hat. Der wird nicht zufällig gerade aus dem Fenster geschaut haben, sondern ich denke, er stand vielleicht am Tor, er hat Ausschau gehalten, immer wieder, jeden Tag. Was ist mit meinem Sohn? Ich glaube, dass er wiederkommt. Und das ist natürlich hier, das kommt das Gleichnis an seine Grenzen, weil es ein menschlicher Vater ist. Aber Gott sieht. Das heißt, niemand kommt zum Vater, es sei denn, der Vater zieht ihn. Als ein Wirken des Heiligen Geistes. Dass Menschen anfangen, dass der Sohn hier überhaupt anfängt nachzudenken. Auch wenn er dann noch sehr in seinem Denken bleibt. Aber er macht sich immerhin auf den Weg. Und da ist Gottes Gnade schon sichtbar. Jetzt ist der Sohn auf dem Heimweg. Und nicht vergessen, was er seiner ganzen Sippe angetan hat. Wie er sie gedemütigt hat. Im Dorf. Ja, ach, das war doch der, wo der Sohn dann und so weiter. Die haben das ja alles mitgekriegt. Wenn da plötzlich ein Drittel vom Hof innerhalb von 3 Tagen oder so verkauft wird. Das kann man ja nicht als eine Auslandsreise, Studienaufenthalt oder so irgendwem weismachen. Und jetzt auf dem Rückweg steht ihm ein Spießrutenlauf durchs Dorf bevor. Alle laufen zusammen, alle sehen, oh, da kommt der Ausreißer wieder. Es gab damals in Israel ein Ritual für solche Versager. Für solche Söhne, die ihr Erbe bei Heiden verprasst haben. Das nannte sich Ketzazar. Das heißt so viel wie abschneiden. Und dann wurde der auf den Marktplatz gestellt. Und dann wurde ein Tontopf genommen und vor seinen Füßen zerschmettert. Und dann wurde gesagt, du bist von deinem Volk abgeschnitten. Das war der Pranger. Und der Sohn wusste, das steht mir bevor. Und vielleicht gibt mein Vater mir einen Job. Er hat sich das zurechtgelegt, was er ihm demütig sagen will, damit um ihn irgendwie gnädig zu stimmen. Durch dieses Dorf durch diese Menge durch. In das Haus des Vaters. In die Stube. Der wird wahrscheinlich im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzen, so tun, als wäre er beschäftigt und den mal schön kommen lassen. Dann soll er mal vortragen, was er zu sagen hat, der feine Herr Sohn. So hat er sich das ausgemalt. Und vielleicht wäre der Sohn nie so weit gekommen, sondern wäre dann schon abgebogen, wäre in der Hütte der Tagelöhner hängen geblieben, hätte irgendjemand anders vorgeschickt, nach einem Job zu fragen oder was weiß ich, sich unter einem falschen Namen vorgestellt, wenn er zerlumpt genug war. Und das macht der Vater. Er macht nicht einfach ein bisschen Frühsport. Er nimmt die Schande seines Sohnes auf sich. Und jetzt kommen wir zu Jesus, der diese Geschichte erzählt. Er rennt durch das Dorf. Der hatte so ein Ding an, so ähnlich wie ich. Es war ein Patriarch mit mindestens 2 erwachsenen Söhnen und ab 25 aufwärts schon rennt ein Mann, ein Vater nicht mehr im Orient. Der schreitet. Und schon gar so ein Familienvater hier. Der lässt vielleicht seine Knechte rennen, aber der rennt selber nicht. Der muss sein Gewand irgendwie schürzen, das sieht dämlich aus, da durch ein Matschrennen oder durch den Staub und macht sich zum Gespött der Leute. Und warum tut er das? Damit die Leute sehen, damit der Sohn schon weiß, als er noch an der Grenze des Dorfes ist, du bist angenommen. Er ist wieder dann ruft er an Ort und Stelle zu seinen Knechten, die anscheinend mitgekommen sind, das irgendwie mitgekriegt haben, holt das Gewand, holt den Ring, holt die Schuhe. Alle kriegen mit, der Vater setzt seinen Sohn wieder ein. Und er erspart seinem Sohn diese Schande. Und er nimmt diese Schande auf sich, indem er sich lächerlich macht. Und Generationen später erzählt das Dorf von dem Vater, der wie ein Bekloppter durchs Dorf gerannt ist, um seinen nichtsnutzigen Sohn zu begrüßen. Ich habe mal, als ich in Albanien im Praktikum war, versucht in der Familie, wo ich da war, eine kleine Andacht über dieses Gleichnis zu machen. Und das war faszinierend, in so einer sehr dörflichen, sehr traditionellen Kultur. Ich weiß nicht, alle christlich geprägt und wissen, wer hier die Guten und die Bösen sind. Und die Mutter der Familie sagte, ja, so ein Nichtsnutz, und der gehört, da holt man einen langen Stock. Und sie wusste ganz genau, wie damit zu verfahren ist. Die war nicht so durch viele Kinderstunden und Predigten abgenutzt wie wir an der Stelle. Sondern für die war das eine frische Überraschung. Und die tat sich schwer, das anzunehmen. Der Vater nimmt in dieser Geschichte er hat die Schmerzen über die Rebellion seines Sohnes getragen. Er hat nicht einfach gesagt, mein Sohn ist für mich gestorben, ich habe keinen Sohn mehr, der braucht gar nicht mehr kommen. Sondern er hat darunter gelitten. Und jetzt trägt er seine Schande. Er weiß, was sein Sohn im Dorf erwartet, und so nimmt er die Schande und Demütigung auf sich, die eigentlich den Verlorenen treffen soll. Und wir dürfen wissen, der uns diese Geschichte erzählt, Jesus, hat Schmerzen gelitten wegen unserer Rebellion. Er hat unsere Schande getragen. Er hat unsere Schuld getragen. Er hat das auf sich genommen, was für uns bestimmt war. Er hat nicht gewartet, bis wir die Wahrheit von alleine erkennen und uns dann irgendwie zu ihm hinbewegen, sondern er ist uns entgegengekommen. Und er bietet uns seine Gnade, seine Vergebung an, die ihn so viel gekostet hat. Und wir dürfen dann nicht einfach irgendwie dabei sein, so der Pförtner kriegt für 50 Euro eine Kiste Bier, drückt ein Auge zu, und wir dürfen mit ins Haus, solange uns keiner erwischt, sondern wir werden offiziell als Söhne, als Töchter eingesetzt. Wir werden als Erben eingesetzt. Wir bekommen diese Würde von Kindern Gottes. Johannes sagt, im Evangelium, wie viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Vollmacht, Autorität, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und im ersten Johannesbrief schreibt derselbe Johannes dann, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. So ist unser Gott, so ist dieser Jesus, so ist dieser Vater, der uns annimmt. Und wir können ihn darüber preisen, wir können ihn darüber feiern, wenn wir das wissen, wenn wir darüber Gewissheit haben. Und wenn du da nicht sicher bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass dir das gilt, dann bist du heute eingeladen. Dann kannst du jetzt zum Vater kommen. Er steht immer noch da. Er streckt immer noch seine Arme aus. Er will dir immer noch seine ganze Vaterliebe schenken. Und dann ist da nochmal der ältere Sohn. Und das ist der letzte Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Die Liebe des Vaters ruft uns in die Gemeinschaft. Der jüngere Sohn zog in ein fernes Land, heißt es. Als er zurückkommt, da will er eigentlich zu den Tagelöhnern. Das hat auch den Vorteil, da muss er nicht unter einem Dach sein mit seinem großen Bruder. Ich weiß nicht, ob hier wer von euch große Brüder hat, kann wunderbar sein. Dieser große Bruder weiß ganz genau, wie es richtig ist, hat immer alles richtig gemacht und wird, wenn nichts Einschneidendes passiert, bis ans Ende seiner Tage seinem kleinen Bruder das auch jeden Tag aufs Brot schmieren. Und er ist dann stinksauer, als sein kleiner Bruder auftaucht. Denkt auch an die finanzielle Seite. Der kleine Bruder hat sein Erbteil mitgenommen, verprasst, kommt mit leeren Händen zurück, wird jetzt wieder als Sohn, als Erbe eingesetzt. Das heißt, irgendjemand muss jetzt teilen, irgendjemand muss jetzt was abgeben von seinem Erbteil. Was er ganz brav auf dem Sparbuch hatte und nie angerührt hat, nie einkaufen gegangen, und jetzt soll er davon was abgeben. Und bei diesem Scherbenhaufen bleibt der Vater nicht stehen. Ja, er sagt jetzt nicht, naja, ich verstehe, dass ihr irgendwie Schwierigkeiten miteinander habt. Am besten haltet ihr ein bisschen Abstand. Ich habe da noch so ein Sommerhaus irgendwo. Nein, wenn wir in die Beziehung mit diesem Vater im Himmel kommen, dann stellt er uns auch in die Beziehung zu unseren Brüdern, zu unseren Schwestern, zu den anderen Kindern Gottes. Und wir können nicht das eine ohne das andere haben. Jesus, ich habe das eben gesagt, erzählt das Gleichnis den Frommen seiner Zeit, um sie herauszufordern, könnt ihr euch mitfreuen über Zöllner und Sünder, die in meine Familie kommen? Oder müssen die sich erst anpassen und genauso werden wie ihr, damit ihr sie aufnehmt? Und das ist die Frage an die Frommen zu allen Zeiten. Ja, wenn Menschen dazukommen, die anders aussehen, die anders riechen, die nicht so christlich sozialisiert sind wie wir vielleicht, können wir die von Herzen aufnehmen mit der Liebe des Vaters? Ich bin begeistert über die Liebe, die ich hier wahrnehme, aber es ist die Frage an jeden Einzelnen. Wie begegnest du Menschen, die dazukommen, die anders sind? Und es ist auch umgekehrt die Frage an die jüngeren Brüder. Ja, denn die müssen ja auch wieder in das Haus, wo der Ältere ist. Können wir diese älteren Brüder annehmen, die wir irgendwie vielleicht langweilig und spießig finden, die hier und die auch in anderen Gemeinden, in anderen Kirchen, können wir uns damit freuen, was Gott da tut? Gott stellt uns in diese Gemeinschaft, das ist nicht nur hier die 40 Leutchen, sondern das ist ja seine weltweite Gemeinde. Und er wünscht sich, dass wir fröhlich sind und guten Mutes, heißt es hier, über unsere Geschwister. Dass wir die nicht irgendwie tolerieren und sagen, naja, jeder macht so auf seine Weise, sondern dass wir verstehen, wir gehören zusammen als Geschwister. Und das ist ein großartiges Geschenk. Wenn es vielleicht manchmal anstrengend ist, wie in jeder guten Familie. Aber wir gehören zusammen. Ob das für dich relativ neu ist oder ob es für dich eine ganz alte Geschichte oder sogar ein alter Hut ist, Gott möchte dich beschenken. Er möchte dir begegnen mit seiner Vaterliebe. Er möchte dir neu begegnen. Und so, ja, weiß ich ja, habe ich letzte Woche im Hauskreis drüber gesprochen, ja, er will dir trotzdem begegnen mit seiner Vaterliebe. Und er hat so viel für dich. Und eine letzte Bitte vielleicht. Manche haben irgendwelche Erfahrungen mit dem Begriff Vater und sagen, aha, so ist Gott. Wir können auch schauen im ersten Jahrhundert, wie waren Väter, wie haben Väter gehandelt, reagiert. Da kriegen wir ein ganz anderes Bild als in dieser Geschichte. Deshalb möchte ich dich einladen, dir Mut machen. Nimm diese Geschichte, nimm diesen Vater hier. Lass den auf dich wirken. Lass diese Wahrheit dich prägen. So ist der Vater. So ist Gott. So voller Liebe, so voller Erbarmen, so voller Gnade für dich. Er rennt auf dich zu, auf deinen Sohn, auf deine Tochter, voller Liebe, mit Tränen in den Augen. Und er ruft aus, bringt das gemästete Kalb, schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Dieser mein Sohn, diese meine Tochter war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und dann heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir haben allen Grund, fröhlich zu sein über diesen wunderbaren Vater, über dieser wunderbaren Vaterliebe. Amen.